die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute am zweiten Weihnachtsfeiertag als Predigttext habe ich Worte aus dem Hebräerbrief ausgesucht. Ihr wisst, das ist so eine meiner Lieblingsbibelschriften, dieser Hebräerbrief. Ich lese den wahnsinnig gern, der hat so tolle Bilder, so tolle Gedanken und so eine schöne Verbindung zum alten Bund, weil er sagt, der alte Bund ist in Jesus Christus vollendet, wir sind im neuen Bund drin. Ich habe euch den Anfang des Hebräerbriefs mitgebracht. Und ich möchte gern ein bisschen mit euch darüber nachdenken, wo wir Weihnachten in diesem Anfang des Hebräerbriefs finden. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Zu welchem Engel hat Gott wohl jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden? Zu keinem Engel hat Gott je gesagt, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Als Gott seinen erstgeborenen Sohn in diese Welt sandte, erfüllte sich das Wort. Alle Engel sollen ihn anbeten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das Weihnachtsfest, und seit meiner frühesten Kindheit an, ist das so ganz fest mit Bildern verbunden. Da gibt es das Bild von der Krippe. Schön, dass es schon den ganzen Advent bei uns so gegenwärtig gewesen ist im Gottesdienst. Da gibt es den Stall, da gibt es die Engel. Die Krippe, die ich damals von meinem Opa geschenkt bekommen habe, da hing oben so ein großer Engel, der so ein Band in der Hand hatte, wo Gloria drauf stand, also Ehre sei Gott in der Höhe, daran sollte das erinnern. Oder auch das Bild vom Stern, hier oben auch unseren Stern, der die Weisen geleitet hat. Die Magois heißt eigentlich im Griechischen, die Sterndeuter aus dem fremden Land hin zum neugeborenen König, der Juden. Und natürlich auch so gewisse Lieder, die verbindet man immer wieder und ganz fest mit dem Weihnachtsfest. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Ein Lied, vielen vertraut, auch vielen, die vielleicht sonst gar keine Beziehung zu unserem Herrn haben. Man kennt es von Kindestagen an. Und ich finde, man kann sagen, ja, wie so ein festliches Kleid, da passen diese Zeilen auf die Atmosphäre des heiligen Abends. Da ist die Krippe aufgebaut, die Kerzen am Christbaum daheim, die brennen. Das Licht ist so ein bisschen gedimmt. Die Kinder, die freuen sich, was jetzt kommt. Im Gottesdienst danach bei der Bescherung. Das sind die Schauspieler beim Weihnachtsmusical, die fiebern ihrem Einsatz entgegen. Man kann das so richtig merken. Da liegen ganz gespannte Erwartungen in der Luft. Mit diesen Bildern hat sich das Weihnachtsereignis den meisten von uns, ich glaube, von Kindheit an ins Herz und ins Gemüt eingeprägt. Als Erwachsene dann wissen wir, dass Weihnachten nicht an eine Inszenierung gebunden ist, dass es der Tiefe der Weihnachtserfahrung nicht schadet, wenn sie durch diese Bilder hindurch ja nach einer anderen Ausdrucksform der Wahrheit greift. Und das Weihnachtsgeschehen, das lässt sich auch anders ausdrücken. Der Anfang des Hebräerbriefs, den wir eben als Predigtext gehört haben, der spricht auf eine ganz andere Weise von Weihnachten. Bedient sich anderer Bilder, vielleicht ganz anderer Vorstellungen, die uns helfen, in das einzudringen, was da geschehen ist, in der heiligen Nacht im Stall von Bethlehem. Die uns helfen, da einzudringen, vielleicht auch so manche Übermalung einfach mal beiseite zu lassen. Ich persönlich finde es immer so ein bisschen schade, dass die Krippe so als romantischer Ort dargestellt wird. Das war kein schöner Ort gewesen. Die Krippe, da waren die Tiere, da war schmutzig drin. Unser Herr Jesus Christus wird sozusagen im Stall mitten unter den Tieren geboren. Und ich kann euch sagen, da hat es gestunken. Das war kein romantischer Ort, wo sich Christus da hineingelegt hat. Nicht selten ist das eigentliche Wunder schon im scheinbar Selbstverständlichen verborgen. Im Hebräerbrief heißt es: In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Das ist interessant. Es ist der Anfang des Hebräerbriefs. Und scheint ja auch irgendwie selbstverständlich zu sein. Wir kennen uns alle im Alten Testament aus. Wir kennen die Geschichte des Volkes Israel. Der weiß natürlich, das stimmt ja. Gott hat auf vielfältige Weise bereits geredet, schon zu uns gesprochen. Aber in diesem historischen Wissen, da steckt eine unerhörte, eine ganz erstaunliche Gewissheit. Da ist Gott, der unendlich Erhabene, der in dem Licht wohnt, zu dem keiner kommen kann. Da ist Gott, dessen Ratschlüsse uns nicht selten viel zu hoch erscheinen, dass wir sie verstehen können. Und dieser erhabene Gott, dieser wunderbare, dieser einzigartige Gott, der würdigt sich, mit uns zu reden. Der würdigt sich, seine Menschen anzusprechen. Dass wir uns als Angeredete verstehen dürfen. Dass wir nicht irgendwie nur organisch, lebendige, biologische Wesen sind, sondern uns als Gegenüber Gottes nach seinem Bilde geschaffen begreifen können. Das ist eigentlich schon mal ein ganz wunderbares und auch ein unerhörtes Geschenk, dass wir erfahren dürfen, wer wir als Mensch sind, das Ebenbild Gottes. Dass wir erfahren dürfen, wer und wie Gott in Wirklichkeit ist, dass wir das in seinem Wort bis heute lesen dürfen. Das ist ganz eng, ganz fest miteinander verschlungen. Dass wir ihn für unser Leben und Sterben brauchen. Das stellt keine demütige Abhängigkeit dar, wie so manche Zeitgenossen meinen. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard, ich mag ihn sehr, ich habe seine Schriften sehr gerne gelesen, der hat mal gesagt, Gott zu bedürfen, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Gott zu bedürfen, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Gott redet. Und Gott redet uns an. Hat uns Menschen immer schon angeredet, immer schon angesprochen. Es geschieht ja, dass Menschen, die einander geliebt haben, vielleicht den Gesprächsfaden zueinander verlieren. Menschen, denen der Glaube mal etwas bedeutet hat, haben vielleicht nach und nach dieses vertrauensvolle Gespräch mit Gott abgebrochen, haben es einschlafen lassen. Schwere Erfahrungen oder auch die kleinen Mühen des Alltags haben das bewirkt. Eine Gesprächsbeziehung, die kann erlöschen, kann ersticken, die kann verdorren. Gott hat uns vielfach und auf vielerlei Weise angeredet, wie einer, der sich immer wieder neu und unermüdlich bemüht, für uns das rechte Wort, für uns einen Weg in unser Herz hinein, in das Herz einer geliebten Menschen hinein, diesen Weg zu finden. Und die Geschichte der Propheten Israels, ich finde, die spiegelt genau etwas davon wider, dass Gott in unser Herz hinein will, dass er ins Herz eines Volkes kommen will, dass das Volk angeredet ist von ihm. Und er nicht nur irgendwo da oben herumsteht und ihm alles egal ist, sondern er spricht es an, er redet zu ihm. Andererseits aber werden sie nicht gehört, diese Propheten. Werden verachtet, werden verfolgt, überhört, müssen sie ins Exil gehen, werden in die Isolation hineingetrieben. Und auch diese Erfahrung spiegelt sich in der Weihnachtsgeschichte wieder. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf, denn es war kein Raum in der Herberge. Und ich glaube, genauso ist es heute, wenn manche wieder göttlichen Mächte aus so einer falsch verstandenen Toleranz heraus meinen, in unserer Gesellschaft jeden Bezug zum christlichen Glauben verschweigen zu müssen. Ich habe es neulich gelesen, da wird empfohlen, aus Toleranz auch muslimische Mitbürger nicht frohe Weihnachten zu wünschen. Man fragt sich, warum kommen wir überhaupt zusammen? Es ist Weihnachten, es ist die Geburt Christi. Warum sollen wir das verschweigen? Das hat überhaupt nichts mit Toleranz zu tun. Oder vor einigen Jahren habe ich gehört, in einem städtischen Kindergarten im Rhein-Main-Gebiet, da wurde das Weihnachtsfest mit Rücksicht auf Andersgläubige in Baumfest umbenannt. Oder wenn das Kreuz aus den Zimmern entfernt wird, weil dann niemand, der nicht gläubig ist, ein christliches Symbol im öffentlichen Gebäude zumuten möchte. Bitte glaubt mir, der Platz, wo das Kreuz gehangen hat, der wird nicht leer bleiben. Der wird sich ganz schnell anfüllen mit wieder göttlichen Mächten, die da vielleicht nichts hängen haben, wo es leer ist. Und Mächte, für die der Mensch nichts Besonderes ist, denen das einzelne Menschenleben egal ist. Ich habe manchmal das Gefühl, das sogenannte christliche Abendblatt, das die Stimme Gottes vor vielen Jahrhunderten das erste Mal gehört hat, das ist leider gerade mittendrin, sich nach und nach selber abzuschalten. Die Weihnachtsgeschichte. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf, denn es war kein Raum in der Herberge. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Das alles, das ist in unserem Abschnitt, in unserem Predigtext aus dem Hebräerbrief, ersten Nebensatz. Das ist eine Vorgeschichte. Der Hauptsatz, die Hauptsache sozusagen, die kommt nämlich erst. Nachdem Gott das alles in der langen Vorgeschichte getan hat, heißt es, doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Gott gibt nicht auf. Er setzt jetzt das Höchste ein. Seinen Sohn, er setzt sich selber ein. Der Verfasser des Hebräerbriefs, der ist davon überzeugt, dass dieser Jesus von Nazareth Gott selber ist. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Man könnte sagen, Punkt, mehr geht nicht mehr. Mehr ist nicht möglich. Es wird hier beschrieben, als der, über den hinaus nichts Höheres gedacht, nichts Höheres gesagt werden kann. Höher als alle Engel ist er. Und Engel hat man ja momentan so ein Gefühl, die sind so im Trend. Vor einiger Zeit brachte meine Mutter mal aus meinem Euroshop einen Engel mit. Ja? Da werden diese Engel so zu ihrer eigenen Lebensform gemacht, losgelöst von Gott. Warum soll man sich mit den Engeln beschäftigen, wenn man es doch hier hat? Der Sohn ist höher als alle Engel. Aber nicht diese grandiöse Erhöhung, diese Vergöttlichung ist für sich genommen die Pointe im Hebräerbrief. Jochen Klepper, der hat zum Adventslied so gedichtet: Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüllt nicht mehr sein Haupt. Er soll gerettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Gott, er redet uns nicht nur an. So heißt in Weihnachtslied, er wechselt mit uns wunderlich. Fleisch und Blut nimmt er an. Er tritt sozusagen an unsere Stelle. Und er wirft sich der Sünde, obwohl er keine Sünde auf sich geladen hat. Er springt in die Bresche für uns. Er opfert sich selbst am Kreuz. Vor einiger Zeit habe ich mal in der Kirche im Urlaub eine Krippenseele gesehen. Und ich fand es so faszinierend, in dieser Krippenseele hinter der Krippe war ein Weg. Und der Weg führte von der Krippe direkt zum Kreuz hin. Krippe und Kreuz, die können nicht voneinander losgelöst betrachtet werden. Das kleine Kind in der Krippe, das ist das Opfer, das Gott gefällt. Das Opfer, das die Reinigung von unseren Sünden vollbracht hat. Das ist ein Geschehen, das für den Verfasser des Hebräerbriefes endgültig ist. Es ist einmalig und es ist noch überhaupt nichts mehr zu überbieten, dieses Geschehen. Nachdem Gott vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten geredet hat, so spricht er jetzt endgültig durch seinen Sohn. Hier ist eine grundlegende Wende vollzogen. Alles Kommende muss sich an ihm messen lassen. Alles Kommende, alles in der Kirche ist daran zu messen, ob es Christum treibt, wie Luther es formuliert hat. Christus, es ist die Zeitenwende. Vor Christus oder nach Christus ist die Frage, auch in unserem Leben. Wir leben nach Christi Geburt, so jedenfalls ist unsere offizielle Zeitrechnung. Ich verstehe dieses Weihnachtsfest im Jahr 2018 als eine Einladung. Eine Einladung an mich, auch in meiner Existenz diese Gewissheit zu erneuern. Gott hat in Jesus von Nazareth die Welt, hat mich angeredet, hat mich ganz persönlich angeredet. Und dazu braucht er kein WhatsApp, schickt mir keine Message über WhatsApp, er braucht kein Facebook, er braucht kein Smartphone, sondern ganz direkt und unmittelbar spricht er mich an. In ihm begegne ich diesem Wort Gottes. Es schließt mir Gottes Herz auf. Ohne Christus könnten wir nicht wissen, wer Gott ist und wie Gott ist. Was mit den Propheten begonnen hat, das ist in ihm in Erfüllung gegangen. Keiner braucht mehr weiter zu suchen, denn Gott ist zu finden. Als kleines Kind im Stall von Bethlehem, als Gekreuzigter auf dem Hügel Golgatha, und als Auferstandener, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, da ist Gott zu finden. Und seine Herrlichkeit, die kann ich sehen, die kann ich hören, die kann ich im Abendmahl sogar schmecken und fühlen. Weihnachten, das heißt, Gott ist unter uns und Wurzeln für sein Leben findet, wer Gott noch ernster nimmt als diese ganze Welt um sich herum. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man gelegentlich mal kirchenferne Menschen fragt oder Menschen, die eigentlich mit dem Glauben gar nicht viel zu tun haben. Wenn man die so fragt, was erwartet ihr denn von Kirchenvorständen, von Pfarrerinnen, von Pfarrern, dann antworten sie meist, das finde ich ganz überraschend, macht euch nicht dieser Welt gleich. Passt euch nicht so sehr an. Denn nur die sozial orientierte Kirche, die kann die Seelen nicht mehr erreichen. Es ist gut, wenn die Kirche Salz ist für diese Welt. Wenn sie auch sagt, nee, wir haben ein anderes Verständnis von Ehe. Wir haben in anderen Themen ein ganz anderes Verständnis. Das uns mögliche Himmel auf Erden, liebe Gemeinde, das ist unser ernst gemeinter Glaube. Unser Glaube muss ernst gemeint sein, weil es Gott auch ernst meint mit der Welt. Und deswegen will er unsere Ernsthaftigkeit, unseren heiligen Ernst sozusagen. Das ist nicht Verbissenheit oder Freudlosigkeit. Ernsthaftigkeit ist eine Haltung. Das ist eine innere Einstellung. Gott ernst nehmen. Den Gott ernst nehmen, der in dieser Welt ist. Die vielen Formen des Glaubens ernst nehmen. Ich will sie anderen nicht aufdrängen, aber ich will sie auch nicht verschweigen. Und ich will sie auch gegen die Gruppierungen in der Gesellschaft verteidigen, die aus dem Weihnachtsfest ein Baumfest machen wollen, die aus dem Martinsfest nur noch ein Lichterfest machen wollen, die unser christliches Erbe beseitigen möchten, aus der falsch verstandenen Toleranz heraus. Und vor allem heißt das, das ist ein ganz praktischer Hinweis, in diesen Glaubensformen leben, in die Wege gehen, wie Jesus es auch tat. Den Dienst sind wir als Christinnen und Christen uns, Gott und auch der Welt schuldig. Der Glaube braucht nicht nur Denken, der braucht Anbetung, der braucht Ausdrucksformen, die diesen Glauben ganz praktisch umsetzen, die zeigen, wie dieser Glaube gelebt werden kann. Die ganze Welt, die Schönheiten und die Schmerzen des Lebens, das ist alles Gottes heiliger Ernst. Er teilt das. Das Wort ward Fleisch und hat unter uns gewohnt. Da kann meine Antwort auch nur heiliger Ernst sein. Ich will nicht untergehen im Gleichlauf der Welt. Ich will zu Gott aufsehen. Und wer zu Gott aufsieht, der wird auch erleben, dass er aufersteht, dass er mit Christus auferweckt ist, ein auferweckter Mensch. Am jüngsten Tag körperlich, aber auch jetzt schon geistlich, ein erweckter Mensch. Wer den Gott, der an Weihnachten als Mensch zu uns auf die Erde gekommen ist, wer diesen Gott ernst nimmt, der überwindet diese Welt. Lasst uns unseren Glauben nicht nur an Weihnachten aus den Lagerkartons auspacken, nicht nur an Weihnachten unser Haus mit den Lichtern schmücken. Lasst uns mit unserem christlichen Glauben ernst machen in dieser Welt. Das ganze Jahr hindurch. Nicht nur am Heiligabend, am ersten oder zweiten Feiertag, jeden Tag des Jahres. Ein ganzes Leben lang. Denn das Wort ist Fleisch geworden. Das hat unter uns gelebt. Das ist Gottes heiliger Ernst. Und mit unserem Glauben, da antworten wir darauf. Da können wir es ernst nehmen. Ernster nehmen als die Welt um uns herum. Da dürfen wir uns als Angeredete verstehen. Nicht als solche, durch die Gott durch die Propheten geredet hat, sondern als ganz direkt Angeredete, Angesprochene, die durch den Sohn angesprochen wurden, der in Bethlehem geboren wird, um das Jahr Null in einem armen Stall. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne. In Christus Jesus, unser Mensch gewordenen Herrn.